Wir wollen jetzt zu einem ganz, ganz wichtigen Thema kommen in der ganzen Sache, wie wir nicht nur Schutz finden, sondern wie wir auch geistliche Autorität bekommen, um dem Feind zu widerstehen, wenn er uns attackiert oder anderen zu helfen, in die Freiheit zu kommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir beginnen mit der Schriftstelle Epheser Kapitel 4, 27. Und da gibt es eine ganz interessante kleine Formulierung, die absolut schwerwiegend ist und herausfordernd, und die muss durchbuchstabiert werden, und das versuche ich in den nächsten anderthalb Stunden zu machen, was das bedeutet. Ein ganz kleiner Vers: Gebt dem Teufel keinen Raum. Was bedeutet das? Das zeigt erstmal die Position und die Verantwortung des Gläubigen. Da ist nicht ein übermächtiger Teufel, der demnächst mich irgendwie verschlingen wird und ich weiß gar nicht, wie ich mich retten soll, sondern ich bin in Herrschaft und in Autorität, und Gott hat mir Autorität gegeben und er sagt: Hey, pass du auf und lass den Teufel nicht in dein Haus. Ja. Es ist nicht ein mächtiger Teufel, der mich überrennt, sondern wenn ich meine Verantwortung wahrnehme, wenn ich weiß, wie ich Fenster und Türen zu habe, da kann der da draußen machen, was er will, aber nicht in meinem Lebenshaus. Ja? So wie: Lass einen lästigen Vertreter nicht in dein Haus. Ja? Ja, aber der kommt immer wieder und der kommt einfach rein und der setzt sich in mein Wohnzimmer, der packt sein Warensortiment aus und der quatscht mich zu und hier soll ich unterschreiben. Ja, aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, hallo. Wem gehört das Haus? Wer hat das Hausrecht? Wieso hast du den überhaupt reingelassen? Sag dem bitte, verlassen Sie sofort meine Wohnung. Und wenn Sie sich tun, rufe ich 110 und dann werden wir sehen, wie schnell Sie hier verschwinden. Du hast Autorität in deinem Leben. Es ist dein Leben, es sind deine Gedanken, es ist deine Fantasie, es sind deine Ziele. Du bist von Gott gesetzt und du bist ein kleiner König. Dein Königreich ist sehr klein. Aber wenn du hier in deinem Königreich, und das ist dein eigenes Leben, wenn du dort in der Ordnung Gottes lebst, wird Gott dich segnen, und die biblische Reihenfolge ist einfach, oder die biblische Ordnung: Wenn wir im Kleinen treu sind, werden wir über mehr gesetzt. Und du wirst Autorität bekommen, andere zu leiten, andere zu beeinflussen, Gott mehr zu dienen und sich ihm hinzugeben und seinen Willen tun zu wollen. Und Gott kann dich gebrauchen für andere, aber es beginnt im eigenen Leben. Ja. Gib dem Teufel keinen Raum. So, hier ist nicht ein übermächtiger Teufel gemalt, gegen den kein Christ sich zur Wehr setzen kann. Und es braucht die ganze Gemeinde, die rund um die Uhr für dich betet, damit bloß nichts Schlimmes irgendwie passiert. Nein, ganz schlicht und einfach: Hey, nimm du deine Verantwortung wahr. Gib du dem Teufel keinen Raum. Was sollst du ihm geben? Keinen Raum. So, das gib ihm. Keinen Raum. Null. Zero. Das bedeutet, das muss funktionieren, das muss gehen. Es gibt keine biblischen Gebote, die nicht funktionieren. Das gibt es nicht. Gott ist gerecht, er gibt gerechte und gute und heilsame Gebote und er gibt dir die Kraft, diese Dinge zu tun. So, wenn es jeder Befehl im Worte Gottes ist eine Verheißung. Ja, sieh dich nicht als hilfloses Opfer, und da ist ein ungerechter, harter Gott, der verlangt von mir Dinge, die ich ja unmöglich tun kann, und ich bin das Opfer und er nimmt überhaupt keine Rücksicht auf mich, und ich habe doch diese schlimme Vergangenheit und ich wurde so, mir ist so übel mitgespielt worden, und jetzt kommen solche harten Gebote, jetzt muss ich auch noch das und das und das tun. Hallo! Jedes Gebot ist eine Verheißung, und wenn Gott sagt, du sollst dem Teufel keinen Raum geben, dann heißt es: Er gibt dir Gnade zu tun, was er von dir verlangt. In mancherlei Leben, die wir gesehen haben und die wir hineinschauen durften, funktioniert es alleine deswegen nicht, weil sie sich als hilfloses, überfordertes Opfer sehen. Und da ist ein harter Gott, der ungerechte und unangemessene Forderungen hat, und der nimmt keine Rücksicht darauf, dass sie ja so schwach sind und so unfähig sind und so wenig in der Lage sind, zu tun, was er will. Hallo, du bist Kind Gottes. Du hast den Heiligen Geist. Es ist der Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht, der Besonnenheit. Das hast du bekommen. Und damit bist du voll ausgerüstet, jetzt einen Lebensstil zu lernen. Und die Betonung liegt auf Lernen. In der Ordnung Gottes zu bleiben und darin zuzunehmen. Ja? Es ist so wichtig, dass wir hinter allen Geboten die Güte Gottes sehen. Ja? Sobald du dich siehst als hilfloses, kleines, überfordertes Menschlein vor einem harten, ungerechten Gott, der von nichts Rücksicht nimmt, der nicht berücksichtigt, was du alles schon Schlimmes erlebt hast, und der kommt mit seinen Forderungen und der will Dinge und er nimmt gar keine Rücksicht darauf, dass du das ja alles gar nicht kannst. Solange du in diesem Selbstmitleid, sprich in der Lüge bist, bist du noch in Rebellion. Weil du sagst, hier bin ich guter, williger Mensch, aber da ist der harte, böse Gott. Hallo, diese Denkweise muss überwunden werden. Gott ist gut und seine Forderungen sind gerecht. Und alles, was er von dir verlangt, dafür gibt er dir Gnade zu tun, was du tun sollst. Und es ist gut für dich und es ist der beste Lebensstil, den du überhaupt nur auf diesem Planeten leben kannst. Ja? Viele sehen Gott als den Spaßverderber. Alles, was Spaß macht, das verbietet er mir. Und ich muss jetzt irgendwie Dinge tun, die ich gar nicht verstehe und die ich gar nicht einsehen kann. Bitte nimm dir Zeit und studiere die Gebote, die dir gegeben sind. Und das sind ja nicht viele. Und sieh die Güte Gottes dahinter und versuch zu verstehen, ja, was bewirkt das oder was würde es zunächst einmal bewirken in meinem Leben, wenn ich diese Dinge wirklich tue. Ja, die Güte Gottes hinter seinen Ordnungen und Befehlen zu sehen, ob das jetzt sexuelle Reinheit ist oder ein Leben in Dankbarkeit für das, was du bekommen hast, oder Vergebung oder was auch immer. Sieh die Güte Gottes. Gott meint es gut mit dir. Und aus lauter Güte lehrt er dich einen Lebensstil, den du jetzt lernen darfst und den wirst du die nächsten zig Ewigkeiten beibehalten. Dankbar sein, sich unterordnen, Gott die Ehre geben, zu dienen, das wirst du die nächsten Ewigkeiten tun. Das ist nicht was jetzt nur für, um schnell heile zu werden, um schnell frei zu werden. Das ist der Lebensstil im Reiche Gottes. Und du bist eingeladen, einen Lebensstil zu leben, den Gott schon seit Ewigkeiten lebt. So lebt er. Und darum ist der Himmel erstrebenswert, weil seine Ordnung da ist. Und weil seine Ordnung da ist, ist der Segen da. Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und Gemeinde ist, wir gemeinsam lernen diesen Lebensstil. Und je mehr wir das tun, umso mehr Frieden wird da sein, umso mehr Freiheit wird da sein, umso mehr wird die gerechte Ordnung da sein und die Kreativität wird freigesetzt werden und ist nicht mehr begrenzt und die Segnungen fließen ohne Ende. Sogar inklusive materielle Segnungen. Ich glaube an einen reichen Gott, der gerne gibt. Ich glaube nicht an arme Gemeinden und arme Missionswerke. Ich glaube nicht an sowas. Sondern ich glaube, dass Gott gerne gibt. Es soll mir eine Freude sein, ihnen Gutes zu geben. Das ist, was Gott sagt. Was für eine Kombination. Er ist reich, und zwar sehr reich. Ja? Und gibt gerne. Ich meine,
Halleluja.
Diese Kombination ist unschlagbar. Ja? Er ist reich und gibt gerne. Und bitte, ich verkündige kein Prosperity-Gospel. Ja? Wenn mich da einer missverstehen würde. Hallo, aber ich glaube, dass Gott uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Und ich glaube, dass kein Werk Gottes, wenn es in den Ordnungen Gottes sich bewegt, keine Gemeinde und kein Missionswerk, Mangel leidet. Ich glaube nicht an sowas. Ja? Weil was wäre eine Regierung, die eine Armee ins Schlachtfeld ziehen lässt und sagt, aber leider haben wir kein Geld, euch die Nahrung zu geben, die ihr braucht. Und leider können wir für eure Waffen nicht aufkommen. So seht zu, ob ihr noch ein paar Luftbüchsen zu Hause habt und Schrotflinten. Und dann viel Glück, aber ihr müsst gewinnen. Gott stattet uns reichlich aus. Und alles, was wir brauchen, wird er uns geben. Ja, so wir müssen sein Herz, sein Wohlwollen, seine Güte sehen. Und ganz besonders auch in Bezug auf die Gebote. Ja? Sonst gibt es einfach Probleme. Ja? Es ist wichtig, dass wir verstehen, Gott segnet uns nicht einfach, weil wir zu seiner Familie gehören, weil wir seine Kinder sind, sondern Gott segnet uns, wenn wir klare, erkennbare Signale senden, wir wollen in seinen Ordnungen wandeln. Ein formaler Glaube nützt überhaupt nichts. Das ist so deutlich in der Bibel an vielen, vielen Beispielen. Denkt an die Situation, als damals bei Samuel, als die Herausforderungen mit den Philistern waren. Und sie haben, Israel hat eine kleine Niederlage erlebt und sie haben gesagt, hey, das ist nicht gut und wir müssen jetzt etwas tun. Wir müssen aufpassen, dass jetzt wirklich der Herr mit uns ist. Also was machen wir das nächste Mal aufs Schlachtfeld? Wir nehmen die Bundeslade mit, weil die Bundeslade, das ist die Gegenwart Gottes. Und wenn die Gegenwart Gottes da ist, dann werden alle unsere Feinde fliehen. Im Prinzip ein guter Gedanke, aber dahinter fehlte etwas Wesentliches. Der Herzensgehorsam. Es gab erhebliche Missstände im Volk, in der Priesterschaft. Da war eine korrupte Priesterschaft. Die Söhne vom Priester von Eli, sie haben das Volk betrogen, sie lebten in Unzucht. Sie haben den Dienst der Leute, wie sie Gott opfern wollten, missbraucht für ihre persönlichen, selbstsüchtigen Zwecke. So, da stimmten die Grundlagen nicht. Aber sie haben gesagt, wir haben die Bundeslade, Gott ist mit uns. Und dann sind sie mit der Bundeslade in die Schlacht gezogen und haben die größte Niederlage erlebt, die sie bis dahin erlebt haben. Warum? Weil Gott formalen Glauben ohne Herzensgehorsam niemals segnet. So. Wenn wir erleben wollen, dass Gott mit uns ist, dann müssen wir schauen, dass erkennbar ist für uns, für Menschen um uns herum und vor allen Dingen für Gott. Wir wollen wirklich von Herzen ihm dienen. Es geht nicht darum, wie viel wir schon schaffen, aber ist dieses, was die Bibel nennt, das wahrhaftige Herz, das Gott will, das Gott an allem an die erste Stelle setzt, ist das wirklich erkennbar? Gott wartet nicht auf Perfektion. Gott wartet nicht auf Vollkommenheit. Er wartet auf ein williges Herz. Im Hebräer heißt es, dass wir mit einem wahrhaftigen Herzen in die Gegenwart Gottes kommen. Ein wahrhaftiges Herz ist nicht ein vollkommen gereinigtes Herz. Ein wahrhaftiges Herz ist ein Herz, das sagt, ich weiß, dass da noch manches aufzuräumen ist, aber ich will. Herr, komm, hilf du mir. Und was immer du mir zeigst und wo immer du mich überführst, da will ich umkehren und will meine eigenen Ideen und meine eigenen Vorstellungen beiseite lassen. Und ich will deinen Willen tun. Hilf du mir und zeig du mir, welche Schritte dran sind. Zeig du mir, welche Schritte ich jetzt gehen soll. Wo sind die Anstöße? Wo gebe ich dem Feind Raum? Hilf du mir. Und jeder, der so betet, wird in einem kontinuierlichen Prozess der Buße sein. Und das ist nicht für 3 Wochen der Fall, sondern das ist dein ganzes Leben der Fall. Und es gibt immer wieder neue Bereiche, wo der Heilige Geist dich überführt und wo er dich lehrt und wo er dich zurechtweist und wo er dir Dinge zeigt, die einfach Gott nicht gefallen. Und wir werden immer sensibler für den Willen Gottes. Und was jemand, der schon länger mit dem Herrn lebt, welche Baustellen behandelt werden und welche Gehorsamschritte dran sind, die sind sicherlich anders als bei jemandem, der gerade erst seit 2 Monaten bekehrt ist. Aber wichtig ist die Haltung. Gott ist Gott und ich bin nicht Gott. Gott hat Recht und ich habe nicht Recht. Und ich will ihm folgen, ich bin dafür da, seinen Willen zu tun. Und er wird mir helfen und ich gehe und ich zeige meine Willigkeit durch praktische Schritte des Gehorsams. Hier geht es heute in dieser Einheit um praktische Schritte des Gehorsams und das alles im Zusammenhang mit dem Teufel keinen Raum geben. Und heute Abend werden wir Gelegenheit geben, in der Zeit vor dem Herrn, in der Zeit der Gegenwart Gottes, dass ihr mit dem, was ihr erkannt habt oder was der Heilige Geist euch jetzt zeigt, was ihr dann notieren könnt, was ihr dann heute Abend vor Gott bringt. Und wir werden uns dazu stellen und mit euch beten und für euch beten und euch segnen. Aber es ist nicht eine allgemeine Segnungszeit, sondern du kommst mit einem konkreten Punkt oder mit zwei oder mit drei und sagst, hier will ich umkehren, hier will ich eine Sache in Ordnung bringen, hier will ich erklären, was ich bis jetzt gedacht habe, was ich bis jetzt in diesem Bereich gemacht habe, war falsch und ich bitte Gott um Vergebung und ich komme in die Ordnung Gottes und ich nehme jetzt Gnade in Anspruch zur Vergebung, aber auch Gnade, um jetzt diese Dinge zu überwinden. So, das wird heute Abend mein ganz, ganz wichtig. Aber jetzt erstmal die Grundlage dafür. 1. Samuel Kapitel 7, Vers 3. Da sprach Samuel zum ganzen Haus Israel und sagte, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zum Herrn umkehrt, so tut die fremden Götter und die Astaroth aus eurer Mitte hinweg und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. Und er wird euch aus der Hand der Philister retten. Und die Kinder Israel taten die Baalim und die Astaroth hinweg und dienten dem Herrn allein. Neutestamentliche Parallelstelle, Jakobus 4, Vers 7. Wir hatten schon einen Teil davon zitiert. Ja, der zweite Teil heißt, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Viele versuchen das in Anspruch zu nehmen, ohne aber zu schauen, ja, was kommt denn davor? Was sagt die Schrift? So unterwerft euch nun Gott und widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Solange wir nicht in Unterordnung unter Gott sind, solange wir seinen Willen nicht anerkennen und sagen, das ist der Maßstab, an dem ich gerichtet werden will, das ist der Maßstab, der für mich gilt, können wir dem Teufel widerstehen, solange wie wir wollen. Der lacht sich einen Ast. Der sagt, ich reagiere nicht auf Worte, ich reagiere nicht auf Kommandos, egal wie laut sie geschrien werden. Ich reagiere auf wahrhaftige Herzen. Ja? So, wir kommen erst in die Ordnung Gottes hinein und dann kriegen wir Autorität, dem Teufel zu widerstehen. Ja? Und das Wort hier, was hier, finde ich, zu Recht beschrieben ist in der deutschen Übersetzung, unterwerft euch Gott. Es bedeutet vom Griechischen, sich jemanden unterwerfen, einordnen, gehorchen, sich fügen, den Rat bereitwillig annehmen und nachgeben. Das ist die Haltung, die Gott sehen möchte bei mir. Und bei dir, ich sag's noch einmal, sich einordnen, sich unterwerfen, gehorchen, sich fügen, den Rat von jemand bereitwillig annehmen und nachgeben. Das Wort Gottes sagt, wer sagt, ich liebe Gott und liebt seinen Bruder nicht, der ist Enttäuschung, ja. Und genauso können wir auch sagen, wer sagt, ich gehorche Gott und ist nicht mal bereit, die einfachsten Anordnungen in der Gemeinde oder auf der Arbeit vom Chef zu akzeptieren und muss immer dagegen gehen und muss immer in sich was haben, das aufsteht und sagt, nee, das sehe ich nicht ein und darüber müssen wir mal reden und das kann so nicht sein. Das ist, was die Bibel Rebellion nennt. Und wir können nicht Gott gehorchen, wenn wir irdischen Ordnungen, das mag Obrigkeit sein, das mag dein Chef sein, das mag deine Gemeindeleitung sein, wenn wir dagegen rebellieren. Das ist eine Illusion, zu denken, wir gehorchen Gott. Das kann nicht funktionieren. Natürlich hat jede irdische Autorität Grenzen. Und wenn eine irdische Autorität etwas verlangt von dir, was gegen Gottes Ordnung ist, dann bist du nicht verpflichtet, das zu tun, sondern im Gegenteil, du musst sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber das Normale ist einfach das, was vom Rahmen her vorgegeben ist, das sollst du akzeptieren. Ja, und nicht nur notgedrungen, sondern indem du sagst oder die Haltung hast, ja, ich zeige meine Unterordnung unter den Herrn, indem ich auch irdischen Instanzen mich unterordne. Und bitte verstehe den Unterschied zwischen Unterordnung und Gehorsam in allen Stücken. Als die geistliche Leiterschaft den Aposteln verboten hat, im Namen Jesu zu predigen, haben sie gesagt, wir können das nicht tun. So in der Haltung der Unterordnung, aus Respekt vor Gott, haben sie der Obrigkeit widerstanden. Und das war die vollkommene Unterordnung. So, Unterordnung ist nicht identisch mit alles tun, was eine Autorität will, sondern immer im Kontext, im Rahmen, was sagt Gott. So, was bedeutet das jetzt? Gebt dem Teufel keinen Raum. Die Frage ist, wie gibt man dem Teufel Raum? Ganz einfach, indem man sich mit seinen Sachen umgibt. Man gibt dem Teufel Raum. Kein Christ, denke ich mal, ist so bescheuert, zu sagen, Teufel, komm in mein Leben. Das macht wohl keiner. Ja? Aber indem er sich auf das Niveau des Teufels begibt, spricht er ohne Worte mit Taten eine Einladung aus. Und die gilt. Und die wird angenommen. Jeden Raum, den wir dem Teufel geben, nimmt er ein. Glaub es mir. Weil er möchte gerne in dein Lebenshaus kommen. Er möchte gerne Fluch und Zerstörung bringen. Ja? So fangen wir mit dem ersten an. Und das ist aufräumen mit unguten Dingen der Vergangenheit oder sagen wir brechen von Verträgen mit der Finsternis. Hier ist eine biblische Definition von was echte Bekehrung ist. 1. Thessalonicher 1,9. Paulus sagt von den Gemeinden in Thessalonich oder beziehungsweise von den anderen, die über sie sprechen. Sie selbst verkünden uns, welchen Eingang wir bei euch hatten. Und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Von den Götzenbildern zu Gott bekehren, um dann überhaupt in der Lage zu sein, dem lebendigen, wahren Gott zu dienen. Man kann nicht Gott dienen, solange man noch die Götzen im Haus hat. Das kann nicht funktionieren. So, das ist das Allererste. Ja, dass wir dort einfach schauen, wo sind da noch Relikte aus unserer ungläubigen Vergangenheit? Wo haben wir noch Dinge des Teufels in unserem Lebenshaus oder vielleicht auch in unserem tatsächlichen Haus, in unserer Wohnung? Lies einmal Apostelgeschichte 19. Hier lesen wir, was Menschen, die schon bekehrt waren, die schon getauft waren, die schon erfüllt waren vom Heiligen Geist, was die getan haben. Vers 18, viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und verkündigten ihre Taten. Viele aber von denen, welche vorsätzliche Künste, das ist magische Künste, Zauberei, getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten den Wert derselben und fanden ihn zu 50.000 Stück Silber. Ein Silberstück, das war ungefähr der Tageslohn, was jemand kriegen würde für einen Tag arbeiten, von morgens bis abends. 50.000 mal ein Tageslohn, da kommt schon ganz schön Euros zusammen. Und achte genau auf die Reihenfolge, die haben erst das Zeug verbrannt und hinterher gerechnet. Warum haben die das so gemacht? Die waren clever. Die haben gewusst, wenn wir erst mal anfangen zu rechnen, ja, was wir hier für einen Euroberg in Feuer aufgehen lassen. Da könnten wir noch weich werden, da könnten wir noch Zweifel bekommen, da könnten wir noch auf dumme Gedanken kommen, da könnten wir noch sagen, ja, aber weißt du, wir könnten doch das Zeug lieber bei eBay anbieten. Da machen wir noch ein paar, jetzt können wir eine Mission spenden dann, also mindestens den 10. davon. Man kann so raffiniert sein, ja. Und um dem überhaupt zuvorzukommen, haben sie gesagt, nee, pass auf, tun wir das ganze Zeug auf den Haufen, fackeln das ab und dann spaßeshalber hinterher berechnen wir das noch. Ja. Und was kommt als nächstes dann? Vers 20. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm Überhand. Sie haben hier Raum gemacht für Gott. Das Wort Gottes konnte sich ausbreiten. Das heißt nicht evangelistische Erfolge so zunächst einmal, sondern das Wort in ihrem eigenen Leben. Das Wort wurde noch stärker. Wodurch wurde das Wort stärker? Weil sie mit dem alten Zeug aufgeräumt haben. Weil sie klar gemacht haben, Bekehrung ist ein Bruch, ein radikaler Bruch. Und ich will nichts, aber auch gar nichts aus dem Leben, dem alten Leben mit der Finsternis in meinem Haus haben. Ich bin im Reisedienst und am liebsten bin ich privat untergebracht, sofern da nicht irgendwie so ein großer, halbmannsroher Hund in der Küche wacht und mich daran hindert, mein Kaffeewasser aufzusetzen. Oder nicht gerade kleine Kinder morgens um 6 reingestürmt kommen und mit dem Onkel spielen wollen. Ansonsten bin ich sehr gerne untergebracht in christlichen Häusern. Und ich staune manchmal, was Christen alles so in ihren Häusern haben. Da findest du Buddha-Statuen, da findest du ein hinduistisches Om-Zeichen auf dem Kissen, da findest du Bücher, die allesamt auf dem Index stehen. Da findest du Videos, wo du denkst, ja, lieber Himmel, wie kann denn jemand wachsen in geistlichen Dingen, wenn er sich erfreut an solchen Videos? Da findest du allerhand Dinge, wo du sagst, ja, aber hier müsste mal aufgeräumt werden. Ja? Und offensichtlich solchen Leuten wurde das noch nie verkündigt. Wenn du Dinge vom Feind in deinem Hause hast, dann hat er einen Fuß in der Tür. Und da kannst du schreien und machen und zetern und gebieten, er hat einen Fuß in der Tür. Geb dem Teufel keinen Raum. Wenn ich weiß, wie finster fremde Religionen sind, ja, inklusive christliche Religionen, Ikonen, Madonnenstatuen, ja, vielleicht sind das Kunstschätze und die hast du teuer erworben, aber wenn du weißt, für was die stehen, und du liebst Jesus und du weißt, er ist ein eifersüchtiger Gott. Und er hasst jede Menschen- und Teufelgemachte Religion, weil sie nur Fluch und Schaden bringt. Warum möchtest du diese Dinge in deinem Haus haben? Warum? Wenn du ein Herz hast für Gott, du sagst, ich zerstöre diese Dinge, ich schmeiß das weg, ich will nichts damit zu tun haben. Ja? Als ich mich bekehrt habe, das waren die Zeiten, da gab es noch LPs. Kann sich noch jemand daran erinnern? Das waren schwere Plastikscheiben, also nicht Plastik, ich weiß gar nicht genau, was das für Material war. Ja? Und so ein Ding zu zerbrechen, ist nicht einfach. Und weil ich viele LPs hatte von allen möglichen satanischen Gruppen, habe ich lange Zeit damit zugebracht, die zu zerbrechen über meinem Knie. Und ich habe ein rotes, wundes Knie gehabt von den vielen LPs, die ich zerbrochen habe. Und habe die alle weggeschmissen. Und da kommt die Weisheit, hey, das kannst du doch verkaufen, deine Kumpels, die sich nicht bekehrt haben, die würden reichen gerne einfach diese Dinge dir abnehmen. Wenn ich glaube, dass es Musik ist, die vom Teufel kommt, wenn ich glaube, dass mit dieser Musik eine satanische Salbung transportiert wird und ich liebe meine nichtchristlichen Freunde, wie kann ich ihnen dieses Zeug verkaufen? Wie kann ich das tun? Indem wir nicht radikalen Bruch machen, sagen wir, es war ja nicht so schlimm. Und wir verharmlosen Dinge, die Gott hasst. Ein Christ hat mit okkulten Dingen, okkulte Literatur, seltsame Romane, seltsame Videos und Statuen und Bilder und Ikonen und was auch immer. Ein Christ hat mit diesen Dingen nichts zu tun, wenn er den Segen Gottes auf seinem Leben haben will. Und wenn er auch tausendmal Bedenken hat, ja, aber das ist jetzt irgendwie ein Erbgeschenk von Tante Frieda. Und was wird es Tante Frieda sagen, wenn sie erfährt, dass wir dieses Dingsbums verbrannt haben? Was hindert dich? Menschenfurcht. Da hast du gleich noch einen Grund, Buße zu tun. Halleluja. Ja? Wem wollen wir gefallen? Tante Frieda oder einem anderen Erbonkel oder irgendwelchen Leuten? Oder wollen wir sagen, Gott, so sehr liebe ich dich. Du hast den Teufel und alle seine Werke und ich genauso. Und ich werde nichts, keinen Faden in meinem Haus haben von ihm. Nichts. Das würde Gott ehren. Das würde Gott gefallen. Und das erfreut ihn. Und natürlich gibt es haufenweise Christen, die dann über dich herfallen, wenn sie das erfahren, die dich als gesetzlich, als engstirnig, als seltsam irgendwie ansehen. Natürlich. Aber die finden es genauso seltsam, dass du sagst, ich hasse die Sünde der Homosexualität und ich hasse Abtreibung und ich hasse alle anderen Dinge, die Gott hasst. Das ist ihr Problem, nicht dein Problem. Und du machst es nicht zu deinem Problem. Wir brechen mit der Finsternis. Und wir tun alle diese Dinge weg. Und nicht nur die Gegenstände, sondern auch das praktische Involviertsein in diese Dinge. Christsein geht mit mit fernöstlicher Meditation nicht zusammen. Geht mit Buddhismus und Hinduismus und Yoga oder asiatische Kampfsporte. Es geht mit diesen Dingen nicht einher. Es passt nicht zusammen. Und deswegen brechen wir radikal mit diesen Dingen. Und das heißt, wir bekennen unsere Schuld vor Gott. Sie bekannten ihre Taten. Wir sagen, Gott, auch wenn ich in Unwissenheit das getan habe, jetzt rückwirkend, muss ich meine Taten bewerten und muss sagen, das war nicht in Ordnung, das war nicht richtig. Und es tut mir leid, dass ich da dem Feind eine Tür aufgemacht habe. Und ich verurteile im Nachhinein, was ich gemacht habe. Und ich empfange Vergebung und Reinigung. Und das Angebot der esoterischen und okkulten Möglichkeiten ist heute astronomisch. Ja? Aber ganz einfach die Regel, alles Übernatürliche vor und außerhalb des Christseins, außerhalb des Rahmens der Bibel, alles Übernatürliche ist nicht von Gott, sondern vom Teufel. Und wir brechen damit und wir haben nichts damit zu tun. Ob das Wahrsagerei ist, Spiritismus oder Beten zu den Heiligen oder Beten zu Maria oder was auch immer es sein mag. Wir brechen mit diesen Dingen. Das muss einmal laut und deutlich gesagt werden, weil ich diesen Trend nicht akzeptiere, dass wir da Seelsorger haben im Land, die befreien Leute vom Mariengeist, aber trauen sich nicht öffentlich zu sagen, wer sich mit Maria einlässt, lässt sich mit dem Teufel ein. Das wird nur hinter vorgehaltener Hand im Hinterzimmer beim Befreiungsdienst erklärt, aber nicht vor der Öffentlichkeit. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und ich kenne Seelsorger, die setzen Menschen frei von katholischen Mariengeistern. Also wir würden niemals lehren, dass das Teufelswerk ist. Hallo, wir haben nicht zwei Standards. Wir haben nicht in den Gesprächen und in der Seelsorge einen Standard und dann nach draußen für die Öffentlichkeit, damit niemand anstoßen, haben wir einen anderen Standard. Wir sind echt. Und das, was wir meinen, sagen wir. Und was wir sagen, das meinen wir. Halleluja. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Deswegen habe ich meine Probleme damit. Zu hören, dass da ein Herr Rick Joyner, dass er in einem seltsamen Geheimbund ist, über den er uns nichts Genaues mitteilen will, ja, und uns nur erklärt, das ist alles in Ordnung und das ist alles christlich. Hallo, ich glaube nicht an einen Mann Gottes, der seine Beziehungen nicht öffentlich darlegt und sagt, mit diesen Menschen bin ich im Bund und diese Menschen sind meine Partner und mit denen bin ich in einer Organisation und mit denen gehe ich gemeinsam für bestimmte oder gegen bestimmte. Ich glaube nicht an so etwas. Und ich glaube an Transparenz und ich glaube an Klarheit. Und ich glaube auch nicht an irgendwelche Geheimlehren, die nur die bekommen, die die Kurse mitgemacht haben und die bezahlt haben und die anderen dürfen diese Dinge nicht einmal prüfen. Ich glaube nicht an so etwas. Ich glaube nicht, dass Paulus irgendwelche Seelsorgegeheimnisse hatte, die er nicht öffentlich ausgelegt hat und niemand konnte seine Lehre prüfen und sagt, da komm in die Seelsorge und dann bete ich für dich, aber sag's nie mehr weiter, was wir da gemacht haben. Ich glaube nicht an so etwas. Ich glaube an Transparenz und ich glaube, alles, was wir brauchen, um heile zu werden, um frei zu werden, finden wir in diesem Buch. Es gibt kein geheimes Leiterhandbuch, was du bekommst, wenn du den Kurs für ein paar tausend Dollar mitgemacht hast und dann darfst du das niemandem mitteilen. Ich glaube nicht an solches Zeugs. Hallo. Ist das deutlich? Super. So, lass dir die Frage stellen oder frag sie mit dem Heiligen Geist zusammen. Was habe ich da im Haus? Wie ist das mit meinen Büchern? Amulette, Schmuck von zweifelhaften Beziehungen. Ja, man hat vielleicht in seiner vorchristlichen Zeit zweifelhafte Beziehungen gehabt. Ja, und man hat noch den Ring und man hat noch das Amulett und man hat noch das Schmuckstück. Und die Oma war eine Hexe, aber sie hat mir diesen Ring gegeben und hat gesagt, mein liebes Kind, das musst du ein Andenken an mich tragen. Und wenn du mich wirklich liebst, dann musst du das Schmuckstück in Ehren halten. Und das darfst du niemals wegschmeißen, ansonsten würdest du mich verunehren. Hallo. Begreife, dass Gegenstände nicht immer nur harmlose Materie sind, sondern dass Gegenstände, und jetzt kannst du denken, jetzt rastet er völlig aus, verhext sein können. Jeder Zeuge Jehovas weiß, wenn ich es schaffe, Literatur in diese Wohnung zu bringen, habe ich einen Fuß in der Tür. Ob der das liest oder nicht, allein die Tatsache, dass die Literatur ins Haus gebracht hat, ist für sie schon ein Gewinn. Deswegen sind sie so freigebig und wollen dir unbedingt das aufschwätzen. Vielleicht möchtest du nicht, aber vielleicht möchtest du später das einmal lesen. So halt es erstmal an, bewahr es erstmal auf. Manchmal habe ich den Eindruck, die Leute von der anderen Seite verstehen viel, viel mehr die geistliche Welt als wir Christen, die wir einfach die einfachsten Dinge nicht begreifen. Warum sind die Moslems so darauf bedacht und schaffen es mit dem ganzen Geld aus den Emiraten in Zentralasien, in jedem Dorf eine Moschee hinzustellen? Ob da jemand kommt oder nicht, das ist denen vollkommen egal. Hauptsache, da steht eine Moschee und Hauptsache, jeden Morgen kann der Muezzin, neuerdings sogar vom Tonband, kann seinen Ruf erschallen lassen, Allah ist groß. Weil sie genau wissen, so nimmt man Land ein. Die verstehen viel, viel mehr von diesen Dingen als wir. Ja? Aber wir denken, ja komm, wollen wir tolerant sein? Wir lassen ja auch die Glocken bimmeln, dann dürfen die auch ihren Muezzin-Ruf da irgendwie erschallen lassen. Wir haben ja Religionsfreiheit und so weiter. Wir begreifen nicht, was geistliche Kampfführung ist. Wir begreifen nicht, wie der Feind Land einnimmt. Ja? Und erstens sollen wir diese Dinge im Namen Jesu durch Gebet einfach brechen und dann sollen wir die geistlichen Gesetzmäßigkeiten, wie Raum gemacht wird für Gott, anwenden, um wirklich Land einzunehmen für den Herrn. Ja? Ein anderer Bereich, der auch mit in diesem Bereich Aufräumen mit der Vergangenheit gehört, Diebesgut. Klar, du weißt, als Christ stehlen wir nicht mehr und hoffentlich hältst du dich dran. Aber hast du noch Dinge im Haus, die du gestohlen hast? Ist da noch was im Haus, wo du sagst, ja, eigentlich ist das noch von der alten Zeit? Bring es zurück. Ja, aber ich kann doch nicht hingehen und jetzt hier der Firma sagen, dass ich hier diese ganzen Werkzeuge geklaut habe oder dies und jenes. Warum eigentlich nicht? Warum kannst du nicht hingehen? Warum kannst du nicht, oder vielleicht hast du das Zeug in mir, warum kannst du nicht sagen, ich habe die Firma um das und das beraubt und ich will das jetzt in Ordnung bringen. Ja, da zeigen die mich nur an, da lande ich noch im Gefängnis. Das ist die Weisheit von Menschen. Ich sage, lieber mit reinem Gewissen und mit der Gegenwart Gottes bist du im Gefängnis, als mit einem befleckten Gewissen, wo du niemals sagen kannst, Gott, ich danke dir, dass du mich vollständig befreit hast von meiner Vergangenheit und dass ich mit einem reinen Gewissen dir dienen kann. Was wollen wir? Wollen wir ein bequemes Leben oder ein Leben, das Gott gefällig ist? Das ist die entscheidende Frage. Und wie viele Male habe ich das gesehen, ja, dass Menschen, die sich entschieden haben, die jetzt mit Jesus leben wollen, die ihre alten Sachen in Ordnung bringen wollen und die selber hingehen und bekennen, das habe ich geklaut, das habe ich unterschlagen und so weiter, bis hin vor Gericht, wo der Richter sagt, Gnade. Vergebung, gehen Sie nach Hause, alles ist in Ordnung. Wenn jemand seine Sünde bekennt und lässt, gibt es Gnade. Und oftmals bis hin in menschliche, juristische Instanzen. Das habe ich viele, viele Male gesehen. Ja? Und sollte das nicht so sein, jemand war wirklich ein Schwerverbrecher, ja? Und er bringt das zur Anzeige und bringt diese Sachen in Ordnung und er wird verurteilt. Okay. Dann hat er eine Bibelschule im Gefängnis, er wird versorgt, wir besuchen ihn, wir bringen ihm Material und er kann dort ein paar Jahre sich auf den geistlichen Dienst vorbereiten, völlig konzentriert auf die Sache. Aber wir sind so menschlich, wir sind so, nee, das kann doch nicht sein und nee, da müssen wir unbedingt ihn vor bewahren. Wir müssen ihn unbedingt davor bewahren, mit einem unreinen Gewissen Gott zu dienen. Davor müssen wir ihn unbedingt bewahren. Hallo. Immer wieder dieses Menschliche, immer wieder dieses da alle Fünfe gerade lassen, wo Gott ganz klar ist. Was wollen wir? Wollen wir Gott auf unserer Seite oder wollen wir Händchen halten mit dem Teufel und so tun, als wenn wir Gott dienen? Wir müssen das entscheiden. Ja. Ja. All diese Dinge, Gestohlenes oder Lebenslügen, sind Verträge mit der Finsternis. Vielleicht gibt es irgendwelche Bereiche in deinem Leben, wo du dein Lebenshaus auf Lüge, auf Betrug aufgebaut hast. Ja? Es gibt Leute, die haben sich in ihrer Biografie Universitätsausbildungen, Doktortitel ausgedacht und erschwindelt. Ja? Was passiert, wenn so einer sich bekehrt? Was dann? Ja, sei froh, dass Gott dich gesegnet hat. Jetzt bist du Doktor und da kannst du ja noch ordentlich mit Geld machen. Jede Lebenslüge muss gebrochen werden. Wir können nicht mit Lebenslügen weiterleben. Das kann nicht funktionieren. Gott macht das niemals mit. Ich werde nie die Story vergessen von einem jungen Mann in meiner Jugendgruppe. Das war ein ganz cleverer, ein ganz ausgefuchster. Ein junger Mann, der sich das Ziel gesetzt hat, bevor er 30 ist, wird der Beamter im Ruhestand sein. Das ist ein Ziel, wa? Weißt du, ein Beamter im Ruhestand, der kriegt eine ordentliche Pension und dann hat er ausgesorgt. Und das wollte er mit 30 erreichen. Das geht natürlich nicht auf legalen Wege. Ja? Und er war ganz, ganz clever und er hat gesagt, also er simuliert eine Knieverletzung. Und er hält das eisern durch und wird immer wieder dasselbe sagen. Und er hat das getan und die Ärzte konnten nichts feststellen. Aber weil er eisern dabei geblieben ist, dass er schreckliche Schmerzen hat im Knie, bevor er das 30. Lebensjahr erreicht hat, wurde er vorzeitig pensioniert. Und legte sich in die Hängematte und strich monatlich seine Pension ein. Lebensziel erreicht. Und dann hat er sich bekehrt. Was denkst du, was der gemacht hat? Der hat nicht mal uns um Rat gefragt, die Leitung. Du, wie soll ich damit umgehen? Der Heilige Geist hat ihm ganz klar gemacht, du hast dein Leben auf eine Lüge aufgebaut. Jetzt musst du diese Lüge ans Licht bringen und in Ordnung bringen. Nicht einmal die Leiterschaft hat ihm das gesagt, weil wir wussten gar nichts davon. Wir wussten erst davon, als der Prozess schon im Gange war. Und was hat er gekämpft? Und es hat Jahre gedauert, bis das anerkannt wurde, weil es ging zu seinem Vorgesetzten. Der Vorgesetzte hat gesagt, so einen Fall hatten wir noch nie, dass jemand seine Pension loswerden will und dass jemand seinen Ruhestand irgendwie annulliert haben möchte. Dafür gibt es keine Vorschriften. Und er war hilflos und erreichte das an den Nächsten weiter. Und dann ging das bis zum Ministerium, das ging bis zum Innenminister. Und überall lag die Akte auf dem Tisch und überall stand geschrieben. Und alle, die damit beschäftigt waren, haben gelesen, er tut das, weil er Christ geworden ist, weil er jetzt dem dient, der die Wahrheit ist und weil er nicht Lüge in seinem Leben haben will. Und alle, die die Akten bearbeitet haben, haben das lesen müssen, seinen Bericht, wie er Christ geworden ist. Und nach jahrelangen Kämpfen, es war eine dicke Akte, dann haben sie gesagt, okay, es gibt keine Gesetzesvorgaben für so etwas, aber wir begnadigen ihn jetzt. Und wir canceln einfach diesen Status als pensionierter Beamter. Du hast gesagt, ja Mann, hallo, du hättest doch in die Mission gehen können, was hättest du alles machen können, du hast ja Freizeit ohne Ende gehabt und dafür noch ein dickes Gehalt, da brauchen wir nicht mal die Missionargehalt zu bezahlen, die sind sowieso mickrig und du hast eine dicke Pension und da schicken wir dich jetzt ja vollzeitig nach Takatuka-Land, das ist ja wunderbar. Ich denke, in vielen Gemeinden, die hätten so gehandelt. Hier ist ein engagierter junger Mann, der will Gott dienen. Ja, super, das müssen wir doch nicht behandeln. Das ist doch alles vergeben. Das ist vorbei. Vergebung ist eine Sache. Verhältnisse ordnen, Verträge brechen ist eine andere Sache. Sagen wir, du hast irgendwie ein Porno-Abo, ja, zu irgendeiner schmutzigen Zeitschrift, dann bekehrst du dich. Sag ich, ja, aber das Abo, das habe ich ja nun geschlossen und das muss jetzt so weiterlaufen. Hallo, du lebst jetzt unter neuen Voraussetzungen und alles kommt auf den Prüfstand und es wird mit der Vergangenheit gebrochen. Ja? Lebenslügen, vielleicht gibt es Dinge, die du nie in deinem Leben deinem Ehepartner erzählt hast. Und es ist ja meine Güte, wenn ich das erzähle, wer weiß, was dann passiert. Ja? Ich sage nicht Hals über Kopf heute Abend nach dem Pitching gleich das ans Licht bringen. Hol dir Rat erstmal von anderen. Lass dir eine Strategie geben, ja? Sei jetzt nicht im Übereifer irgendwie unweise. Aber es muss das Ziel sein, es darf keine Geheimnisse geben. Der Feind agiert im Dunklen, im Verborgenen. Ja? Und wir sind Kinder des Lichts und wir bringen alles ans Licht. Und dadurch werden die Mächte der Finsternis gestraft. Das ist, was das Wort Gottes sagt. 1. Korinther 10, Vers 20. Paulus redet hier von Götzendienst, das, was die Nationen opfern, dass sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisch teilhaftig sein und des Dämonischen. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir etwas stärker als er? Du sagst, komm, das war ja früher, also gibt es vielleicht heute noch im finstersten Afrika, wo gibt es das heute noch, dass man etwas den Götzen opfert? Ich meine, das gibt's doch gar nicht. Hast du schon mal von Menschen gehört in der katholischen Kirche, die Kerzen kaufen und Kerzen vor der Marienstatue aufstellen? Was ist das im Auge Gottes? Wie sieht Gott das? Kann man sagen, das habe ich ja zur Ehre Gottes gemacht? Nein, du hast es zur Ehre von Maria gemacht. Und wo in der Bibel gibt es die Berechtigung, entweder Maria oder irgendeinen anderen Namen anzurufen und zu verehren und zu huldigen und für den irgendwelche Zeremonien abzuhalten? Wo in der Bibel? Es gibt keinen einzigen Vers, der das erlaubt, aber es gibt viele Verse, die das strengstens verbieten. Strengstens verbieten. Und wo ist die Liebe zu unseren katholischen Geschwistern, ja, die man alle erreichen will für den Herrn, die diese Wahrheiten auslässt? Was ist das für eine Liebe? Ja. Gott will nicht, dass wir Rücksicht nehmen auf irgendwelche etablierten Kirchen, egal wie viele Jahrhunderte sie schon alt sind, sondern dass wir Rücksicht nehmen auf sein Wort und auf gar nichts. Epheser 4, noch einmal, Vers 25. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt und sündigt dabei nicht. Die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, dass er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort, unreines, schmutziges, schlüpfriges, obszönes, komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Form, jede andere Form von Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Hier haben wir diese beiden Aussagen, die zusammen ein Paket bilden, wie ein Sandwich. Gebt dem Teufel keinen Raum und betrübt nicht den Heiligen Geist. Die Dinge, die dem Teufel Raum geben, sind dieselben Dinge, die den Heiligen Geist betrüben und umgekehrt. Und das ist Gottes Standard und das ist, was gültig ist für uns. Und viele, viele Gemeinden kenne ich, die kennen ihre Bibel, die sagen, wir glauben an die Bibel. Aber es gibt Bitterkeit, es gibt Wut aufeinander, es gibt Intrigen, es gibt heftigste Dinge hinter den sonntäglichen Fassaden und alles Mögliche. Es gibt Geschrei, es gibt Lästerung, es gibt Verleumdung. Und dann wollen wir glauben, Gott kommt und der Heilige Geist fühlt sich wohl und da ist Freiheit und er kann wirken. Gott spielt kein Theater mit uns. Wenn wir seine Gegenwart wollen, dann müssen wir all die Dinge raustun aus unserem Leben. Hier ist eine alttestamentliche Schriftstelle, Vers 5. Mose 23, Vers 15. Denn der Herr, dein Gott, lebt mitten in deinem Lager, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir dahin zu geben. Und dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Anstößiges unter dir sieht und sich von dir abwendet. Und die Frage ist, was ist für Gott anstößig? Und es kann nicht sein, dass wir antworten, ja, jemand kommt zu uns und sagt, hey, sag mal, was macht in deinem Haus hier die Buddha-Statue? Ach, das ist ein Mitbringsel von Thailand und das fanden wir einfach so nett, haben wir auch ganz billig erstanden. Und na klar, wir haben mit Buddhismus nichts zu tun, wir wissen, Buddhismus ist nichts Gutes, aber das fanden wir so nett und hat auch ein bisschen Geld gekostet. Und jetzt das einfach wegschmeißen, das finden wir zu schade. Und ich finde nichts dabei. Es ist nicht die Frage, ob du etwas dabei findest. Wie findet Gott das? Und was anstößig ist, darf er definieren und nicht du. Ja? Und du sollst nichts vom Feind haben. Gar nichts. So schauen wir uns noch einige Dinge genauer an, die hier genannt werden. Ich muss mal meine Uhr rausholen, dass wir rechtzeitig vor dem Abendmeeting fertig sind. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Bitterkeit wird hier genannt. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Eine markante Schriftstelle über Bitterkeit, die uns die Ernsthaftigkeit vor Augen führt und auch zeigt, was das zu tun hat mit dem Teufel Raum geben, finden wir in Matthäus 18. Ja. Da ist dieser Knecht, dem so viel vergeben worden ist. Ja. Und dann geht er hin und da hat er einen Nichtknecht und der ist ihm auch was schuldig, aber nur ein Bruchteil von dem, was ihm selber erlassen wurde. Und er ist hartherzig und er sagt, bezahle du mir, was du mir schuldig bist. Und wie geht das Gleichnis dann weiter? Da rief ihn sein Herr herbei und spricht, als er erfahren hat, was der gemacht hat, nachdem ihm das alles erlassen wurde. Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du nicht auch deines Mitknechtes dich erbarmt haben, wie auch ich dich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Und jetzt kommt der Hammer. Jesus und niemand bitte, bedenke das, bevor du das jetzt zur Kenntnis nimmst. Niemand kennt den himmlischen Vater besser als Jesus, der die Ewigkeit mit ihm schon verbracht hat. So, genau so, wie in dem Vers davor beschrieben, in Vers 34. Also zornig werden, den Folterknechten überliefern, ins Gefängnis werfen. So wird mein himmlischer Vater auch euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Nee, das kann nicht sein. Gott ist Liebe. Also das glaube ich jetzt nicht. Also das würde Gott nie tun. Du glaubst an St. Nikolaus, aber nicht an den Jesus der Bibel. Du hast ja einen Fantasie-Jesus zurechtgemacht. Jesus sagt, wie der Vater im Himmel ist. Und er wird alle, die ins Gefängnis werfen und ihnen Folterknechte regelmäßig zu den Besuchszeiten auf den Hals schicken, wenn wir nicht vergeben. Das ist, was Jesus sagt. In vielen Gemeinden wird die Ernsthaftigkeit von Vergebung nicht gelehrt. Und das ist nicht ein Lieblingsvers, der alle paar Monate mal zitiert wird. Ja, weil man möchte die Leute nicht erschrecken. Wir müssen wissen, wie Gott Dinge sieht und nicht zu vergeben und Groll zu haben gegen irgendjemand ist etwas Schreckliches und es hat Konsequenzen in unserer Beziehung mit Gott und es hat Konsequenzen für den Feind. Wir machen eine Tür auf für den Feind. Viele Leute haben nie das Thema Vergebung studiert. Ja, und sie haben nur dieses Gefühl, das finde ich jetzt unfair nach allem, was dem mir angetan hat. Jetzt soll ich dem einfach vergeben und dann ist gut. Und was ist mit mir? Begreife, du vergibst, weil du gesegnet sein willst. Du vergibst nicht, weil der andere das verdient. Du hast auch nicht Vergebung bekommen, weil du sie verdient hast, sondern weil Gott gnädig ist. Und du vergibst nicht, weil der andere es verdient. Vergeben wird immer Unrecht. Das heißt, jemand hat an dir gesündigt, jemand hat dir Unrecht getan und du vergibst Unrecht und du tust es in allererster Linie für dich und für deine Beziehung zum Herrn, um im vollkommenen Schutz zu sein. Weil wenn du nicht vergeben würdest, würdest du die Natur des Teufels, der rachsüchtig ist, demonstrieren und ausleben. Und damit wiederum hast du Gemeinschaft mit dem Teufel. Sobald du dich auf sein Niveau begibst, machst du die Tür auf und mit nicht vergeben sagst du, du rachsüchtiger Teufel, komm in mein Leben. Und wer möchte das? Ja, das würde ich nie sagen. Du musst es nicht mit Worten sagen. Die Taten sprechen laut genug. Und die Taten machen die Tür auf für den Feind. Was würde passieren, wenn das mit aller Eindringlichkeit in die Gemeinde verkündet wird? Und da würden die schnell sich versöhnen, weil sie sagen, du Folterknechte, Dankeschön, die brauche ich wirklich nicht, ich habe schon genug Probleme. Ja? Aber wir glauben ja an den lieben Gott. Und der ist so lieb, der würde nie tun, was Jesus hier sagt. Und wiederum beweisen wir haben eine selbstgemachte Religion. Wir leben im Eierpapaya, aber nicht in der biblischen Realität. Und es ist Zeit, dass wir aufwachen. Und wie kommen wir aus unseren religiösen Träumen raus? Indem wir konfrontiert werden mit der Wahrheit. Und zwar so massiv und so klar und so deutlich, wie überhaupt nur möglich. Und dass wir sagen, ja, Hilfe, wenn du die Hälfte weißt von dem, was er erzählt, ich muss vergeben. Das ist für Gott so wichtig. Und ich werde das nie vergessen. Es ist schon etliche Jahre her. Aber das war für mich so ein eindrückliches Beispiel, was verwehrte Vergebung zu tun hat mit Tür aufmachen für den Feind. Ich hatte mit einer jungen Frau zu tun, in der Seelsorge, und wir kamen zu dem Punkt Mutter und ihre Beziehung zur Mutter. Und in dem Moment, als ich das ansprach, ja, merkte ich, wie ihr Blick sich veränderte und wie ihr Gesicht sich verfinsterte. Man lernt im Laufe der Zeit dazu. Ja. Am Anfang denkt man, okay, du fragst einfach, hast du allen vergeben? Das Dumme ist, die Christen wissen, was sie antworten müssen. Auch wenn sie nicht vergeben haben, sie wissen, sie müssen jetzt ja antworten. Und sie antworten mit ja, obwohl sie nicht vergeben haben. Ja. So habe ich aufgehört, solche Fragen zu stellen. Hast du deinem Vater vergeben? Ja. Sondern ich komme jetzt von hinten, ganz raffiniert, ja, und sage, erzähl mir was von deinem Vater. Oh Mensch, also dass du den jetzt erwähnen musst, das finde ich also so gemein. Du, mein Tag war wirklich super. Jetzt erwähnst du meinen Vater und weißt du, das war so schlimm alles und was der gemacht hat. Und das hat er gemacht und das hat er gemacht. Und du hörst die Anklage, du hörst den Schmerz, du hörst die Bitterkeit, du hörst den Zorn. Und da ist die Antwort. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Ja? So lass ein bisschen cleverer sein und die religiösen Christen austricksen. Ja? Und nicht immer so primitive Fragen stellen. Ja? Aus der Fülle des Herzens redet der Mund, wie jemand redet über seine Eltern oder über seine vorige Gemeinde. Das zeigt, wo er steht und ob er vergeben hat. Der Ton macht die Musik. Höre auf die Tonlage. Ist da Schärfe? Ist da Anklage? Ist da Rechthaberei? Ist da dieses einfach, was nicht Gott ist, was nicht rund ist, was nicht angenehm ist, was nicht lieblich ist, was nicht wohllautet? Ja? Und dann handel damit und geh darauf ein und konfrontiere. So, diese junge Frau auf einmal verfinsterte sich. Ja? Und ich sagte, weißt du, es ist so notwendig für dich, für deinen Prozess, dass du heile wirst. Egal, was passiert ist und was für schlimme Dinge deine Mutter dir angetan hat. Ja? Gott hat dir jetzt vergeben und du sollst sie entlassen. Vergeben heißt, ich lasse jemanden los. Unvergebenheit ist, ich habe jemanden am Kragen und ich schüttle ihn und sage, du kommst mir nicht davon, du musst bezahlen. Das ist innerlich das Bild, das wir abgeben, wenn wir jemanden nicht vergeben haben. Wir haben ihn am Kragen und das kann man sogar mit jemandem tun, der schon Jahrzehnte tot ist. Vielleicht dein Vater, deine Mutter ist schon lange tot, aber in dir immer noch lebendig. Ja. Jemand kam zur Seelsorge und sagte zu Derek Prince, mein Vater hat mir mein halbes Leben ruiniert. Er sagt, das mag sein, aber wenn du jetzt so weitermachst, wird er die zweite Hälfte auch noch ruinieren. Ja. Vergebung ist der Schlüssel zur Heilung, zur Befreiung, zur Wiederherstellung. Und du vergibst in allererster Linie für dich. Nicht, weil der andere das verdient, der verdient das nicht, aber du hast es auch nicht verdient. Und du vergibst, weil du die Tür für den Feind zumachen willst. Du vergibst, weil du Gott gefallen möchtest und weil du die Natur Christi demonstrieren und ausleben willst. So diese Frau, diese junge Frau dort, Verena hieß sie, vor meinen Augen verfinsterte sich und ich konnte das buchstäblich mir vorstellen. Ich hatte es fast irgendwie gesehen, als wie die Dämonen kamen und von Besitz ergreifen wollten. Ich sage, Verena, du hast gehört, das ist jetzt wichtig. Jetzt egal, was passiert ist, Gott wird dir helfen. Ja, bitte Gott um die Gnade, dass du jetzt vergeben kannst. Und sie war stumm. Sie hat nicht einmal gesagt, ich mache es nicht. Sie war stumm. Nicht zu gehorchen ist auch eine Entscheidung. Und sie war stumm. Und was passiert ist, vor meinen Augen wurde diese junge Frau zum Denkmal, die wurde wie eingefroren. Die Psychiater oder Mediziner nennen das Stupor. Diese Frau wurde zum Denkmal. Die hat sich nicht mehr bewegt. Die saß da. Ich habe überlegt, was mache ich denn jetzt? Dann schließlich fiel mir ein, ja, also die war nicht mehr ansprechbar, die war wie abgetreten, die saß da nur noch und konnte nicht mehr reagieren, die war wie eingefroren. Und ich habe eine Ärztin angerufen und mit ihr telefoniert und sie gefragt und sie hat mir erklärt, was das ist. Und sie hat gesagt, das wird dir nichts anderes überblenden, du musst sie in die Psychiatrie bringen. Ich habe sie angefleht, als sie sagte, das dauerte Minuten. Und ich habe sie angefleht, bitte, der Feind kommt, er kassiert dich, du musst jetzt vergeben. Und sie ist hart geblieben und ihre Augen wurden wie Stein, wie Stein. Und sie ist vor mir erstarrt. Und als ich sie zum Auto gebracht habe, um sie in die Klinik zu bringen, sie konnte sich kaum bewegen, ganz langsam, einen Schritt vor dem anderen, wie ein Außerirdischer, oder ich kann das gar nicht beschreiben, es war so schrecklich. Und diese Person war nicht mehr zu Hause. Und sie war für Wochen in der psychiatrischen Klinik. Und alles, was sie dort tun können, ist Medikamente geben und die Leute ruhig stellen, aber sie können keine Dämonen vertreiben. Und wir haben ihr gesagt, wenn du rauskommst aus der Klinik, melde dich und wir wollen dir helfen. Und du gehst dann diese Schritte, die du bis jetzt verweigert hast. Und du wirst freigesetzt werden von diesen Dämonen, die dich so in Besitz genommen haben. Und sie hat sich nie wieder gemeldet. Es ist schrecklich, so etwas zu sehen. Ja, wie die Dämonen tatsächlich Besitz ergreifen von einer Person. Ja. Ich werde das nie vergessen. Okay. So, was sehr eng verbunden ist mit Bitterkeit, was eigentlich die nächsten Folgen sind von mangelnd oder nicht gewährter Vergebung, ist Wut und Zorn. Wo kommt das her? Das ist die Folge davon, dass jemand auf seinem Recht beharrt, dass jemand nicht nachgeben will, dass jemand einfach sich durchsetzen will und sagt, ich verlange aber, dass der andere sich so und so benehmen muss. Und wenn er das nicht tut, dann werde ich mich mit Macht durchsetzen. Sprüche 25, Vers 28, eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer. So ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer. Was heißt, der Feind kann reinspazieren, wie er will. Kein Schutz ist da. Eine ernste Warnung. Ein anderer wichtiger Bereich ist sexuelle Unreinheit. Hör mal, was Sprüche 5 sagt. Sprüche 5, Vers 20. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? Denn vor den Augen des Herrn liegt eines jeden Weges und auf alle seine Bahnen gibt er Acht. Wir können denken, niemand sieht es, aber Gott sieht doch, was wir tun. Und Gott sieht, welche Internetseiten du besuchst. Gott sieht, welche Filme du anschaust. Gott sieht die Dinge, die niemand sehen darf und die du vor allen verbirgst. Vor Gott ist es alles offenbar. Seine eigenen Sünden, heißt es dann weiter, Vers 22, fangen ihn, den Gottlosen, und in den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Ein solcher wird sterben aus Mangel an Zucht und in der Größe seiner Narrheit taumelt er dahin. Ihr Lieben, in über 40 Jahren Christsein sieht man eine Menge. Und ich habe Leute gesehen, sogar Leute im Dienst, Leute mit einer Salbung, die gespielt haben mit dem Feind und die alles verloren haben und die es nie wieder bekommen haben, weil sie nicht von Herzen umgekehrt sind und deren Leben ein Ruin ist und Scherben ist, bis hin zu Fluch über die Kinder. Ich habe schreckliche Dinge gesehen, die ich jetzt nicht im Einzelnen beschreiben werde. Aber genau das, was das Wort Gottes sagt, ist die Wahrheit. Er wird sterben aus Mangel an Zucht. Und das ist Disziplin, Unterweisung, Korrektur. In der Größe seiner Narrheit taumelt er dahin. So, das Wort Gottes ist ganz, ganz klar. Im Alten und im Neuen Testament. Ein Gläubiger kann gebunden sein. Ich weiß, dass es Lehren gibt, besonders in Assembly of God geprägten Pfingstgemeinden. Ja, sie sagen, ein Christ kann nicht Dämonen haben. Du kannst alles haben, was du willst. Du kannst so viel Dämonen haben, wie du haben willst. Das klingt schrecklich, aber das ist so. Ja? Dein Schutz besteht nicht in deinem Gemeindemitgliedsausweis. Dein Schutz besteht nicht darin, dass du sagst, aber ich bin ja Christ. Dein Schutz besteht im Leben, in Unterordnung und Akzeptanz und Wertschätzung der Ordnungen Gottes. Darin besteht dein Schutz. Und ich sage, dieses ganze Thema Unreinheit ist ein Riesenthema in den Gemeinden und ein noch größeres Thema in der Leiterschaft. Und an vielen, vielen Stellen wird darüber geschwiegen und man tut so, als wäre das kein Problem. Es ist ein Riesenproblem. Und das Wort Gottes lehrt, dass Christen sehr wohl, genau wie es hier heißt, in den Stricken von Sünde gebunden sein können. Vielleicht finden wir gleich noch die entsprechende Schriftstelle oder wir könnten auch jetzt schon einmal dahin gehen. 2. Timotheus, Kapitel 2. Das ist eines der grundlegenden Anweisungen für alle die, die in geistlicher Verantwortung sind, als Seelsorge, als Älteste, in der Leiterschaft, als Jugendleiter, was auch immer, und die den Auftrag haben, Menschen freizusetzen. Das ist unser Auftrag. Vers 24, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen. Es geht hier nicht um Widersacher draußen, sondern in der Gemeinde. Da gibt es Widersacher, da gibt es Menschen, die gegen die Ordnung Gottes ankämpfen und die sie nicht akzeptieren wollen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Hier hast du eine klare Aussage, dass Christen sehr wohl vom Fallstrick des Teufels gefangen sein können. Und sie sind gefangen, seinen Willen zu tun. Sie sind jetzt nicht mehr frei in diesem Gebiet, wo sie den Teufel eingeladen haben. Ja? Gemäß dem Sprichwort, gib dem Teufel kleinen Finger, er nimmt die ganze Hand. Ja? Sie haben gespielt, sie haben die Ordnung Gottes nicht angenommen und ernst genommen. Und jetzt sind sie gefangen und sie müssen seinen Willen tun. Das nennt man Zwänge. Sie müssen Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun wollen, aber sie kommen nicht mehr raus. Aber es gibt doch einen Weg heraus. Und wie ist der Weg? Hey, liebe Gemeinde, hier ist unser Bruder, der ist schwer gebunden. Lass uns alle fasten und beten und den Teufel bestürmen und kämpfen und die Dämonen verjagen und die ganze Nacht durchbeten und dafür sorgen, dass der jetzt endlich frei wird. Manche glauben an das, aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Was müssen wir tun, um ihm zu helfen? Wir müssen ihn lieb haben. Wir dürfen nicht in falscher Barmherzigkeit und falschem Mitleid irgendwie kommen. Wir müssen ihn lieb haben und wir müssen kommen mit der Wahrheit. Und wir müssen ihm das Wort bringen und beten, dass Gott ihnen Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit. Sie müssen umkehren aus den Lügen. Ihr Lieben, hinter jeder Bindung. Ich habe das viele Male gesagt und ich sage es wieder und ich weiß, wie wahr dieser Satz ist. Hinter jeder Bindung, ob das zwanghafte Pornografie ist oder Drogen oder Rauchen oder irgendetwas anderes, hinter jeder Bindung ist eine dicke, dicke Lüge. Und die Bindung wird nicht aufgebrochen durch Power, durch Einsatz von anderen. Die Bindung wird gelöst durch Einsicht in die Wahrheit oder durch im Lichte der Wahrheit Gottes die Lüge erkennen, die dahinter steht, und die Lüge beseitigen, von der Lüge abkehren und umkehren und die Lüge mit Wahrheit ersetzen. Der Schlüssel zur Befreiung ist das Annehmen von Wahrheit und nicht unser vollmächtiger Einsatz. Und wir schreien jetzt alle diesen armen kleinen Dämon irgendwie nieder und irgendwann gegen Morgengrauen ist er so frustriert und zieht den Schwanz an und sagt, okay, ihr habt gewonnen, und er zieht ab. So haben wir früher versucht, Befreiungsdienst zu machen. Und was passiert? Bevor der Befreite in Anführungsstrichen zu Hause ist, wartet der Dämon an der Tür und springt wieder in sein Leben hinein. Weil die Grundlage nicht dem Feind entzogen ist. Der Feind, um zu wirken und Zerstörung zu bringen im Leben eines Menschen, braucht ein Anrecht. Es geht hier nicht darum, wer ist stärker, Jesus oder Dämonen, sondern es geht darum, wo ist das Recht? Gott ist ein Gott des Rechts. Und wo Menschen dem Teufel Raum geben, kannst du beten, schreien, gebieten, fasten, kannst du machen, was du willst, kannst du Gebets-SMS um die ganze Gemeinde schicken, kannst sonst was machen. Es wird nichts verändern. Der Schlüssel ist, das Licht muss kommen, die Person muss umkehren und die Lügen, die dahinter sind, zu entlarven und ans Licht zu bringen und damit zu brechen und stattdessen die Wahrheit anzunehmen. Das ist der Weg heraus aus Bindungen. Und dieses Prinzip, ihr Lieben, funktioniert in jeder Form von Bindung. Und es ist nicht so wichtig, die Frage, ja, wie sind die Dämonen in das Leben des Menschen gekommen? Viel wichtiger ist die Frage, der ist jetzt Kind Gottes. Er hat Autorität im Namen Jesu. Wieso funktioniert es nicht, wenn er sagt, in Jesu Namen weiche, in Jesu Namen raus aus meinem Leben? Wieso hat er de facto keine Autorität? Das ist die Frage. Nicht, wo kommt das her? Wir können uns viel beschäftigen mit der Vergangenheit und Missbrauch und alle möglichen schrecklichen Dinge, die da in der Vergangenheit gewesen sind. Und da ist die Tür aufgemacht worden für den Feind. Okay. Aber die Frage ist, warum ist der Feind noch da? Das ist die entscheidende Frage. Ja, so, wir schauen nicht zurück und es gibt ganze Seelsorgeschulen, die sich damit beschäftigen und mit makabren Methoden oder mit vermeintlichen Worterkenntnis graben sie in den vergangenen Generationen und finden Gründe, warum die Dämonen da in die Familie hineingekommen sind, und da werden dann die schrecklichsten Dinge irgendwie offenbart. Hey, wenn du ein paar Generationen in deiner Familie zurückgehst, überall sind schreckliche Dinge. Aber die Frage ist, wenn du jetzt Kind Gottes bist, warum dürfen diese Flüche und diese Kräfte immer noch wirken? Das ist die Frage. Und da müssen Türen geschlossen werden für den Feind. Und das sind diese vier Bereiche, um die es hier heute Nachmittag geht. Das sind die Tatsünden, also der ganze Bereich des Okkulten, des Kriminellen, des sexuell Perversen, Lügen. Ja, das nehme ich alles in diesem Komplex Tatsünden, dann nicht gewährte Vergebung und was ich jetzt noch besprechen will, in den paar Minuten oder wenigstens andeuten will, da wir haben noch, wann ist Abendessen? 18 Uhr. Sibylle, wann ist Abend?
18 Uhr.
18 Uhr, ui, naja, 10 Minuten. Und dann kommt der ganze Bereich Rebellion. Und dann kommt der ganze Bereich Stolz. Das ist alles, worum wir uns zu kümmern haben, um weiter nichts. Wenn es dich selber betrifft oder wenn du anderen dienen willst, diese vier Bereiche musst du verstehen vom Wort Gottes und musst dem Betreffenden helfen, Licht zu bekommen und gehorsam Schritte zu gehen. Tatsünden, Vergebung, also Bitterkeit, ja, Rebellion und Stolz. So, es gibt nicht spezielle Gründe, die du herausfinden musst. Manche irgendwie machen Seelsorge wie Detektivarbeit, ja, und sie lösen Fälle und sie wollen herausfinden, wo das herkommt. Die Frage ist nicht, wo kommt das alles her, sondern warum ist es immer noch da? Und ein markanter Satz von mir ist, Freiheit, Befreiung ist ein unvermeidbares Abfallprodukt von Heiligung. Das ist ein guter Satz. Freiheit ist ein unvermeidbares Abfallprodukt von Heiligung. Die Frage ist nicht, wie können wir jetzt in diesem speziellen Problem die Person helfen? Wie können wir der Person helfen, zu wachsen in Christus und sein Erbe einzunehmen und hineinzukommen in all das, was Gott für ihn hat? Das ist das Ziel. Das Ziel ist nicht, von lästigen Symptomchen frei zu werden, damit er weiter sein Leben in Unabhängigkeit leben kann. Das Ziel ist, wie kann er Christus ähnlich werden? Das ist eine vollkommen andere Sicht von Seelsorge, die es heute nur noch an wenigen Stellen gibt. Das ist der Seelsorgeansatz, den du siehst im Befreiungsdienst von Derek Prinz. Das ist, was du siehst im Seelsorgekonzept oder in dem Verständnis von Seelsorge, was du findest bei Neil Anderson. Kennt ihr Neil Anderson? Neues Leben, neue Identität und der die Ketten sprengt. Das sind Hammerbücher. Und jeder, der wachsen will in seine eigene Freiheit, sollte diese Dinge studieren. Und besonders, wenn du anderen dienen willst und anderen helfen willst in die Freiheit, du sollst diese Dinge kennen. Das sind keine speziellen, ausgetüftelten Systeme. Das ist einfach nur angewandte, gesunde Lehre von Jüngerschaft. Weiter nichts. Und ich bin total gegen diese Idee, Seelsorge als ein Spezialgebiet anzusehen, das man einfach beliebig trennen kann von Jüngerschaft. Ich glaube nicht an so etwas. Wir haben einen lieben Freund, ja, der als langjähriger, geisterfüllter Christ plötzlich in Depressionen gefallen ist und kam nicht mehr raus und hat alles getan und alles probiert. Und wir haben ihm ein paar Hinweise gegeben und wir haben versucht, ihm Dinge zu zeigen. Aber er glaubte irgendwie, er muss den großen Spezialisten finden. Und schließlich im Internet, ja, wer sucht, der findet. Ja, er fand den großen Befreiungskünstler in Amerika. Sicherlich, das kostet viel Geld, erstmal hinzufliegen und dann auch seinen Kurs zu belegen und bei dem dann Stunden zu nehmen und so weiter. Und wir haben ihm gesagt, wir glauben, das ist nicht der Weg. Ja, du kannst es einfach haben. Wir kennen dich seit Jahrzehnten. Wir kannten diesen Bruder seit Jahrzehnten. Setzen wir uns mit dir zusammen und lass du uns mal ein paar Fragen stellen. Und wir sprechen ein paar Dinge in deinem Leben an. Und du wirst Hinweise finden, denen du nachgehen kannst und wo du jetzt Hausaufgaben erledigen kannst und wo du dem Feind die Tür zumachen kannst. Er wollte das nicht und er gab viel Geld aus für diesen Flug nach Amerika und für diesen Befreiungskünstler. Und er kam zurück und natürlich, es war überhaupt nichts. Und ich fragte ihn interessehalber, was hat er so gemacht? Hat er dich gefragt nach, was sagen deine Freunde? Hat er dich gefragt, wie ist deine Ehe, wie ist die Beziehung zu deiner Ehefrau? Er hat nicht einmal gefragt, wie es um die Ehe bestellt ist. Er hat nicht einmal gefragt zu den elementaren Dingen der Lebensumstände von dem er angeblich helfen wollte. Du kannst nicht Seelsorge abkoppeln von Jüngerschaft. Ja? Das ist unmöglich. So, wenn wir Leuten helfen wollen, wir fangen an, bekehrt, ja, wann, warum, wie? Bist du aus religiösen Systemen ausgestiegen? Bist du getauft nach der Ordnung des Wortes Gottes? Bist du erfüllt vom Heiligen Geist? Wenn nein, warum nicht? Wir glauben nicht an Seelsorge, wo man knifflige Fragen löst, ohne zu herauszufinden, lebt dieser Mensch überhaupt ein Leben in Jüngerschaft? Leben in Jüngerschaft ist ein Leben, wo wir lernen, in die Ordnung Gottes hineinzukommen. Und indem wir in die Ordnung Gottes hineinkommen, lösen sich die Probleme von alleine. Mit ein bisschen Nachdruck, mit ein bisschen Hinweise, mit ein bisschen, du schau mal hier und guck mal da und faste ein bisschen und lade den Heiligen Geist ein. Die Dinge lösen sich, weil niemand will mehr die Freiheit eines Gläubigen als Gott selbst. Ja, manchmal tun wir so, dieser arme Mensch, der versucht alles, aber es funktioniert nicht. Er hat alles getan, aber nichts hat funktioniert. Jeden Rat hat er angenommen und nichts hat funktioniert. Ich sage, okay, dann lass uns jetzt gemeinsam zum Herrn gehen und ihm sagen, dass er ein Lügner ist. Weil er hat gesagt, wenn wir die Wahrheit suchen, wenn wir in seinem Wort bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Du hast angeblich alles getan, Gott hat sein Wort nicht gehalten, so Gott ist das Problem. Ja, nee, so wollte ich es auch nicht gesagt haben. Doch, das ist, was du sagst. Ich habe alles getan, aber es hat nicht funktioniert. Hallo, solange es nicht funktioniert, geh davon aus, dass du nicht alles getan hast. Oder der Betreffende, dem du helfen willst. Ja? Das heißt nicht, ihn zu verurteilen, aber das heißt, ihn nüchtern zu machen und auf seine Verantwortung hinzuweisen und ihm die Augen aufzutun. Es gibt noch Hausaufgaben zu machen. Ja? Weil Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wenn es noch an der Freiheit mangelt, dann mangelt es an Wahrheit. Ist das logisch? Ist das in den Text reininterpretiert? Ist das ein fremdes Seelsorgekonzept jetzt irgendwie hineingeprescht in die Bibel, die eigentlich was ganz anderes sagen will? Nein, das ist ganz einfach. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da ist noch nicht Freiheit in diesem Bereich. Was immer der Bereich ist, spielt jetzt keine Rolle. Also daraus schließe bitte. Da fehlt es an Wahrheit. Und das Licht Gottes muss scheinen. Und der Heilige Geist ist uns gegeben als Geist der Wahrheit. Und er leitet uns in alle Wahrheit. Und alle Wahrheit macht frei. Ja? Und niemand ist mehr daran interessiert, dass Gläubige frei werden, als Jesus selber. Und die Freiheit fängt damit an, dass man den ersten großen Schritt macht, raus aus dem Herrschaftsbereich des Teufels, und dann nennt man Bekehrung. Bitte versuche niemals, Seelsorge zu machen mit einem Menschen, der sich nicht glasklar bekehrt hat. Versuche das niemals. Warum? Weil ich dich aufstachen will zur Lieblosigkeit? Nein, weil ich dir raten will, deine Zeit nicht zu verschwenden in sinnlose Aktivitäten. Wenn jemand Hilfe haben will, in irgendeinem Bereich, seiner Ehe, seiner Drogenproblematik, seiner Pornosucht und so weiter, aber er will sich nicht Jesus unterordnen, erkläre ihm, du lebst immer noch unter der Herrschaft des Teufels. Sogar wenn du jetzt frei werden würdest von Pornografie, du hast keinen Schritt gewonnen. Du bist nicht einen Schritt weitergekommen. Es geht hier nicht von deinen Symptomen erlöst zu werden, es geht darum, erlöst zu werden von deinem Lebensstil der Unabhängigkeit und der Eigenwilligkeit und der Selbstsucht. Davon musst du erlöst werden. Und das nennt man Bekehrung. Und nach der Bekehrung kommt die Taufe. Ja, aber das sieht er nicht ein. Dann mach ein Bibelstudium mit ihm. Ja, aber der will immer noch nicht. Dann segne ihn und sag, wenn er soweit ist, darf er wiederkommen. Und dann taufst du ihn. Und wenn es nicht anders geht, dann in der Badewanne oder im Weiher oder so. Ja? Da ist ein Weiher, ihr Lieben. Wir könnten am Sonntag noch eine kleine Taufe veranstalten. Ja? Am liebsten bei dieser Witterung habe ich taufen. Ich habe mal jemanden getauft in einer Regentonne vom Baumarkt. Das hat den Vorteil, dass der Täufer nicht nass wird. Ja? Nur der Täufling steigt in die Tonne und du huldvoll von außen stukst ihn unter und hebst ihn wieder hoch und bleibst vollkommen trocken. Das ist eine Taufe, die geeignet ist sogar für kühle Witterung. Ja. So, also alles ist möglich. Wenn dir so dreckig ist, der Pool, wir finden eine Tonne. Und ja, wenn jemand diese einfachen Gehorsamschritte, Taufe, und damit meine ich die Taufe, die Apostel gelehrt haben, ja? Nicht Babybesprenkelung oder so etwas. Ja? Lass uns doch klar werden. Lass uns doch das Taufe nennen, was Gott Taufe nennt. Warum wollen wir es irgendwelchen Leuten, die das Wort Gottes mit Füßen treten, entgegenkommen und nett sein und etwas Taufe nennen, was unser Herr nicht Taufe nennt? Warum wollen wir das tun? Auf welcher Seite stehen wir? Auf der Seite der Religiösen, die das Wort mit Füßen treten, oder auf der Seite Jesu? Ich weiß, dass viele Religiöse sich Anstoß nehmen, schreiben mehr E-Mails, ja. Das kränkt mich zu tief, dass du meine heilige Taufe nur mit Babybesprenkelung beschreibst. Ich sage, das ist gut, dass es dich kränkt, finde heraus, warum es dich kränkt und was Gott darüber zu sagen hat. Ja? Ich bin es leid mit diesen Leuten, die auf der Tränendrüse drücken wollen und ihre Rebellion irgendwie verharmlosen wollen und mir den schwarzen Peterschuh zuschieben wollen und sagen müssen, dein Problem ist, du bist so hart. Hey, es geht hier um Jesus. Jesus hat die Taufe befohlen. Also muss ich sagen, als einer, der auf der Seite Jesu steht, Jesus hat die Taufe befohlen. Und wenn du meinst, du brauchst die Taufe nicht, dann lass dir bescheinigen, du bist immer noch in Rebellion. Und wenn du bereit bist, gehorsam Schritte zu gehen, dann komm wieder und dann machen wir weiter. Jemand weigert sich, erfüllt zu sein vom Heiligen Geist, sagt, Sprachenrede, da bin ich gegen. Aber Jesus ist dafür. Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Was machen wir jetzt? Wer hat jetzt recht? Wenn du dich unterordnen willst, unter die Ordnung Gottes, komm wieder und dann machen wir weiter. Geh keine Schritte der Jüngerschaft und der Seelsorge mit Menschen, die sich weigern, die ersten praktischen Schritte, die die Bibel lehrt, zu gehen. Weiger dich, weil es wird nicht funktionieren. Hallo, das trifft vielleicht auch einige hierzu. Ja? Wir wollen in die Ordnung Gottes. Und Heilung und Wiederherstellung ist ein unvermeidbares Abfallprodukt von Leben im Gehorsam. Das ist die Marschrichtung. Und dann schauen wir hinein, was das Wort Gottes über Rebellion zu sagen hat. Und das schaffen wir jetzt nicht mehr, die Zeit ist um. Dann schauen wir hinein, was das Wort Gottes über Stolz zu sagen hat. Vielleicht noch die eine kurze Bemerkung. Eine spezielle Sonderform des Stolzes ist die Faulheit. Menschen, die nicht arbeiten wollen, die sagen, ich bin super schlau. Wieso? Ich schränke meine Bedürfnisse ein und kassiere Hartz IV und lebe ein wunderbares Leben und habe keinen Chef und habe keine Termine einzuhalten und ich bin frei. Klar, ich habe kein Auto, aber ich habe ein Fahrrad und mir geht's gut dabei und ich muss nicht arbeiten. Was sagt die Bibel zu so etwas? Der Faule ist ein Bruder des Verderbers. Weil wir sollen arbeiten, nicht damit wir unser Auskommen haben. Wir sollen arbeiten, damit wir etwas haben zu geben. Das ist der Grund, warum wir arbeiten sollen. Und der Faule sagt, ich habe einen Weg gefunden, geht ihr nur morgens 7 zur Arbeit. Ich bin clever, ich schlafe bis 11. Ich habe einen Weg gefunden, wie ich dem Staat, Vaterstaat übrigens, auf der Tasche liegen kann. Und das funktioniert alles prächtig. Macht ihr euch euren Stress, ich mache mir meinen Urlaub und das schon seit Jahren und mir geht es gut. Mache niemals Seelsorge mit Menschen mit dieser Gesinnung, niemals. Weil sie in fester Partnerschaft, fast eingetragene Partnerschaft mit dem Teufel leben. Für manche, da steht jetzt was auf und die sagen, wie kann der so etwas Grausames sagen? Dieser versucht schon seit Jahren Arbeit zu finden, wirklich? Wer Arbeit sucht, findet sie. Und wie viele Male habe ich erlebt, Menschen, die angeblich keine Arbeit finden, sagen, komm morgen um 8 zur Gemeinde, ich gebe dir etwas zu arbeiten. Und wenn du gut arbeitest, am dritten Tag kriegst du gar schon Mittagessen dafür. Nie ist einer von diesen Brüdern gekommen, niemals. Aber sie möchten gerne Almosen haben. Sie möchten gerne Unterstützung haben. Wir wollen Menschen in Not unterstützen, aber nicht Menschen, die in Faulheit sind und die nicht bereit sind, etwas zu tun für die Allgemeinheit. So, wenn jemand unentgeltlich sich zur Verfügung stellt und bereit ist, zu zeigen, ich will etwas beitragen zum Gemeinwohl der Arbeit, der sendet ein Signal an den Himmel und Gott sagt so, dieser Mensch verdient jetzt Arbeit und er wird eine Arbeit bekommen und wenn er schon 55 ist. Glaub es mir. Weil Arbeit ist wichtig. Arbeit ist extrem wichtig. Es ist nach 6, ich muss einfach hier abbrechen. Aber habt ihr das Grundprinzip verstanden? Ja? Das ist die Marschrichtung, wie wir Menschen den Weg weisen in die Freiheit. Solange die Bindung da ist, gibt es irgendwo Lebenslügen. Und das heißt nicht, dass jemand buchstäblich uns anlügt. Ich war bei Lidl, aber hey, in Wirklichkeit war ich bei Aldi. Nicht sowas, ja? Sondern ganz andere Dinge, ja, die viel, viel tiefer sind. Ja, ihr seid alle Narren, ihr müsst euch anstrengen. Ich mache es ganz cool. Solche Dinge. Ja? Mir hat niemand etwas zu sagen. Ich mache, was ich will. Ich beuge mich vor niemandem. Ich bin mein eigener Herr. Niemand hat das Recht, mir etwas zu sagen. Solche tief eingepflanzten Lebenslügen, die nur der Heilige Geist und der vom Geist geleitete Seelsorger durch gezielte Fragen ans Licht bringt. Der Gott, dem wir dienen, ist der Gott, der weiß, Fragen zu stellen. Und im Heiligen Geist wirst du auch lernen, Fragen zu stellen. Und warum? Um Herzen offenbar zu machen. Gott stellt nicht Fragen, weil ihm Informationen fehlen. Er stellt Fragen, um Herzen offenbar zu machen. Damit Menschen erkennen an ihren Worten, was ihrem Herzen ist und sie dann umkehren können. Okay, ich muss einfach hier abbrechen, sorry. Seid gesegnet, wir sehen uns heute Abend. Und heute Abend haben die, die jetzt angesprochen sind, Gelegenheit, konkrete Schritte des Gehorsams zu gehen. Heute im zweiten Teil der Anbetung geben wir Gelegenheit und ihr dürft nach vorne kommen. Wir stellen euch zu euch und wenn ihr euren Spruch getan habt und vor Gott umgekehrt seid und die Dinge ins Licht gebracht habt und gebrochen habt mit der Vergangenheit, dann segnen wir euch und wir stehen mit euch und wir werden sehen, wie Gott Türen auftut in neue Bereiche der Freiheit. Amen, Amen, Amen. Seid gesegnet.